Positionierung im Zeitalter von KI. Herzlich willkommen bei Printspiration, dem praktischen PIN-Podcast. Heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns, Eike Rojan, der Spezialist genau für diese Dinge ist. Eike, stell dich doch kurz mal vor.
Ja, hallo, hallo Birgit. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Ja, ich bin Eike Rojan, bin Kreativer und Markenstratege, seit über 30 Jahren schon in dem Bereich Marketing, Kommunikation tätig.
Und heute ist dein erster Podcast, hast du
gesagt. Und heute ist mein erster Podcast.
Wahnsinn. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir das Debüt miterleben
dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass ich das hier in so einer schönen Atmosphäre zum ersten Mal erleben kann.
Ja, super. Super. Genau. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen.
Das macht nichts. Also, ich habe mal sehr früh schon in der Schulzeit meine Leidenschaft entdeckt für das ganze Thema Marketing, Kommunikation. Und bin dann auch direkt nach der Schule schon in einer kleinen Agentur in Köln damals mit einem Praktikum eingestiegen und habe da quasi Blut geleckt.
Okay.
Und tatsächlich noch in Zeiten, wo Print noch ein Riesenthema war, eigentlich das einzige Thema. Digitalkommunikation gab es zu der Zeit noch nicht. Wir haben auch wirklich noch angefangen mit Skalpell und Reißschiene Layouts zu bauen und alles wirklich Handarbeit. Und
Hast du es von der Pike auf mitbekommen.
Ich habe es von der Pike auf mitbekommen, genau. Ich wurde noch irgendwie als Praktikant in den Keller geschickt, um Rasterpunkte zu holen.
Ja. Cool.
Und dann bin ich irgendwann in Düsseldorf gelandet, bei BMZ, FCA, das ist ein Teil von der Publicis-Gruppe. Mhm. Heute Saatchi und Saatchi.
Ja.
Da habe ich in der Kreation 9 Jahre gearbeitet, auf vielen großen, spannenden Kunden, habe viel Auto gemacht. Mhm. Toyota, Lexus, Daihatsu.
Sehr spannend, besonders für die männlichen Agenturteilnehmer.
Und aber halt auch sehr klassisch noch irgendwie damals orientiert. Out of Home, Kampagnen, Print, TV. Und dann habe ich da irgendwann so den Weg in das Digitale begonnen. War dann irgendwie Teil des Publicis Modem Hubs in Düsseldorf, wo quasi es darum ging, von Publicis aus irgendwie so den digitalen Hub aufzubauen. Und bin dann in die Interactive, hieß das damals noch, gewechselt. Und dann habe ich mich aber irgendwann auch selbstständig gemacht als Kreativdirektor. Habe dann eine Zeit lang für unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Agenturen gearbeitet. Habe auch mal ein bisschen PR-Einblick bekommen, was mich auch sehr gereizt hat. Und in dieser Zeit ist aber dann so meine Leidenschaft für die Strategie auch entstanden. Lag wahrscheinlich einfach auch irgendwie an den Umständen. Ne? Man kriegt ja immer Briefings kurz vor Schluss als Freier, aus denen man dann noch irgendwas machen soll. Und da habe ich mich dann doch oft gefragt, wo soll das jetzt herkommen? Also es fehlte mir immer so ein bisschen die Problemstellung. Und und dann hatte ich die Chance, bei Ogilvy tatsächlich in der Strategie anzufangen.
Okay.
Hab das gemacht und war dann da Creative Planning Director. Und auch für gut 9 Jahre. Und habe quasi nochmal das Fach gewechselt.
Mhm. Also von der Ausführung in
der Ausführung,
von der Umsetzung in die Strategie.
Also ich sage heute immer irgendwie tiefes Denken und dann pragmatisches und kreatives Umsetzen.
Ja.
Verbinde ich irgendwie ganz gut.
Also, das ist wahrscheinlich dein Alleinstellungsmerkmal, dass du halt beides kannst.
Ja,
ne? Und das ist
schon
natürlich
so,
super.
Ein bisschen Hybrid, linke, rechte Hirnhälfte, die Ratio und die Emotio und die Logik und den Unsinn miteinander zu verbinden.
Ja.
Und
und den Unsinn finde ich cool.
Bin jetzt seit gut fünf Jahren wieder selbstständig als Kreativer und freier Markenstratege. Mhm. Und unter anderem noch in Residence bei Human Unlimited.
Okay.
Das ist eine Purpose-Agentur, Purpose-Beratung aus Düsseldorf, die sich wirklich sehr auf den Bereich Purpose, das innere Vermögen von Unternehmen zu aktivieren, um Unternehmen wertvoller und aber auch ein bisschen wundervoller zu machen. Und,
schön. Ja. Das hört sich doch gut an. Also als alter Druckhase, sag ich mal, was war denn das schönste Druckprodukt oder das interessanteste, was du jemals so gesehen hast?
Ja, also da muss ich tatsächlich gar nicht so lange nachdenken, weil da gibt es etwas, was mir wahrscheinlich nie aus dem Kopf geht. Das war in meiner ersten Agentur, Intevi heißen die, gibt es auch immer noch.
Ja.
Da gab es den sogenannten Knüllbrief.
Okay.
Das war ein Akquise-Tool, Tool. Und zwar musst du dir vorstellen, eine kleine Pappbox, eine wirklich quadratische Box. So ein Würfel, ne? So, ich weiß, 10x10 Zentimeter.
Wie unser Inspiration Cube. Ja, witzig, genau das gleiche.
Genau, ja. Und, ne, ich habe ja schon gesagt, ich habe euch was mitgebracht, du wirst Augen machen. Weil das zieht sich wahrscheinlich so ein bisschen dann auch durch.
Okay, dann bin ich gespannt.
Jedenfalls war in dieser kleinen Pappbox, so aus Recycling-Karton, ein zerknüllter Brief. Und der Text des Briefes, der ging an potenzielle Kunden dann immer raus. Ich habe die als Praktikant dann immer verpackt und verschickt.
Ja, okay.
Und in diesem Brief stand halt, sehr geehrter Herr oder Frau sowieso irgendwie, glaubt man den Statistiken, werden 85% aller Akquisebriefe ungelesen, zerknüllt in den Papierkorb geworfen.
Cool, super Idee.
Wir haben Ihnen diese Arbeit schon mal abgenommen.
Ja,
und dann ging das halt weiter. Wenn sie es trotzdem bis hierhin geschafft haben, ja, dann freuen wir uns irgendwie mal über ein Gespräch.
Das
Ding hat halt so bombastisch funktioniert.
Ja, das glaube ich. Also das ist so eine tolle
einfache,
Idee.
Simple Idee.
Ja. Ja. Darf ich die klauen?
Ich heute stark finde, von mir aus. Ja.
Okay, gut. Ich glaube, das wirkt heute immer noch.
Ja, also und das war halt wirklich einfach so, ne, auch immer jeder Brief Handarbeit und zerknüllt. Cool. Soll natürlich auch schön zerknüllt gewesen sein. Ne? Und,
also schön zerknüllt.
Schön zerknüllt.
Du musstest den schön zerknüllen.
Ich musste den schön zerknüllen und in diese Box packen und dann kam der nochmal in den Luftpolster-Umschlag.
Ja,
war Bombe, ne? Also so einfach, aber sehr effektiv. Also.
Ja, finde ich super. Ja. Ah ja, das kann ich mir vorstellen, dass da erinnert. A, weil es so ziemlich das erste Produkt war, was du so mit. Und dann B natürlich, weil es super konvertiert hat. Ne? Klasse.
Also jeder hat diesen Brief am Ende dann oder weniger gebügelt.
Ja, genau, und dann doch gelesen. Dann doch gelesen kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, genau. Ja, okay, du bist also Experte für Positionierung und Strategie und Branding. Hm? Woran scheitert Positionierung dann am häufigsten?
Also, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Positionierung scheitert. So aus meiner, ich sag mal, Lehre heraus, aus dem, was ich so über das letzte Jahrzehnt gelernt habe, ist, dass es oft nicht auf einer Unternehmensebene anfängt mit dem strategischen Denken.
Mhm.
Also ich beginne mal gerne irgendwie mit sowas, ich nenne es die Business oder die Brand Ambition, sich wirklich einmal zumindest irgendwie hinzusetzen und sich den Kontext anzuschauen, in dem man eigentlich seine Positionierung macht. Und
dafür sind wir hier.
Ja, ne? Also ich glaube, man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen den Unterschied machen zwischen Marke und Unternehmen oder eigentlich den Unterschied nicht machen, das will ich sagen. Ich glaube, viele Unternehmen trennen halt Marke viel zu stark von ihrem Unternehmen.
Von der Unternehmenskultur.
Von der Unternehmenskultur oder auch von dem Unternehmenszweck und irgendwie, ne? Also und dann ist das halt, dann wird das halt zu so einer Marketingmaßnahme.
Und nicht gelebt.
Und es fehlen dann vielleicht halt auch die unternehmerischen Ziele dahinter.
Mhm.
Die meiner Meinung nach natürlich auch eine Positionierung stark machen und nicht nur Werbe- oder Kommunikationsziele.
Ich glaube, man spürt das auch unterbewusst. Mhm. Denke ich schon, spürt man, dass das jetzt nur ein Werbegag oder steht die Marke wirklich dafür und steht das Unternehmen und auch die Mitarbeiter alle dahinter.
Mhm. Ja, also und da sehe ich so ein bisschen irgendwie, dass das durchaus ein Grund ist, warum es nicht funktioniert. Und dann natürlich, wenn ich jetzt wirklich in die Umsetzung gucke, dann auch einer Positionierung, oft fehlt halt einfach die Differenzierung.
Mhm.
Also wie unterscheiden wir uns denn jetzt? Also es ist ja die Idee der Positionierung, dass man natürlich auch in irgendeiner Weise eine klare Unterscheidung hat zu dem Rest des Wettbewerbsfeldes. Und wenn man da eine Differenzierung hat, dann fehlt trotzdem leider oft halt so eine eindeutige Wiedererkennbarkeit und
Klarheit.
Also man sagt ja immer Distinctiveness, ne? Also dass man halt sagt, okay, ich habe hier irgendwie einfach hier auch Markenassets und Dinge, an denen ich sofort erkannt werde, ohne dass da jetzt ein Konsument oder ein Stakeholder oder wer auch immer lange drüber nachdenken muss.
Mhm.
Was immer wieder irgendwie halt sofort ein Signal sendet, ne? Irgendwie, okay, das ist diese Marke, die da positioniert ist, aber auch irgendwie dadurch halt unterscheidbar ist.
Ja, und ich meine, selbst in so kleinen Unternehmen, wie wir jetzt eins sind, mit 10 Mitarbeitern, hast du ja trotzdem eine Möglichkeit, die Marke zu bilden. Klar ist das nicht so, als wenn du jetzt eine Supermarkt hast wie Coca-Cola oder Sparkasse oder weiß der Teufel, was man dann auch immer sagen kann. Aber trotzdem sollte man sich ja auch in dem Bereich dann Gedanken drüber machen. Was will ich repräsentieren, wo will ich hin?
Ne? Und man sieht das ja irgendwie auch, also das ist ein schönes Beispiel, ne? Selbst so Marken wie Coca-Cola, die ja auch immer mal wieder in ihrer Geschichte so Versuche gestartet haben mit so neuen, abgewandelten Brand Assets. Ich erinnere mich nochmal irgendwie, es gab mal so eine grüne Dose zum Beispiel für irgendwas und so. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also weil das, ne? Also das ist so, warum soll man den Leuten plötzlich irgendwie was Neues zum Lernen?
Ja, selbst wenn jetzt neue Produkte dahinter stehen, also ich denke jetzt mal an Cola Light oder Cola Zero oder so, da muss man ja schon genau hingucken, dass man das richtige Produkt gibt, einfach weil das Branding so stark ist. Ne?
Und im Gegensatz gibt es natürlich einfach irgendwie, bei guten Positionierungen sieht man, dass es dann da auch diese genau starken Assets gibt, ne? Die halt nicht nur anders sind, sondern eben halt auch eigenständig, ne? Und sofort wieder erkennbar.
Okay.
So. Ja, das ist Mental Availability, sagt man ja immer, ne? Also es muss halt irgendwie was aufrufen im Kopf, dass ich das sofort verknüpft habe und
das ist dann das Endstadium, sag ich mal. Ne?
Genau.
Der Aufbau dahin ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ne? Genau. Ja, es gibt ja Marken und es gibt Marketingmaßnahmen. Ne? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Markenstrategie und einfach nur Werbung, sag ich mal?
Ja, das ist irgendwie eine gute Frage. Also ich glaube halt, Werbung will verkaufen. Markenstrategie oder Marke will eher verführen.
Okay, das ist ein guter Ansatz. Marke will verführen.
Ja, also das sind ja unterschiedliche Zielsetzungen. Ich glaube, Marke aufzubauen ist halt dann wichtig, also genau für diese mentale Verfügbarkeit, weil ja nicht jeder irgendwie immer in the market ist. Also es ist ja nicht so, dass jetzt außer vielleicht bei irgendwelchen alltäglichen fast-moving Consumer Goods irgendwie, aber das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt jeder jeden Tag da gerade den Bedarf hat, für irgendein Produkt.
Ja.
Das heißt, dafür muss ich natürlich eine Vorbereitung treffen, wenn das dann der Zeitpunkt ist. Und dann kann Werbung natürlich dann auch wirken.
Ja.
Aber es gibt so ein schönes, es gibt so ein sehr super schönes Zitat, ich muss mal kurz gucken, Blümelhuber, Professor Dr. Blümelhuber, der hat das mal irgendwie gesagt, das fand ich irgendwie total stark. Der Unterschied ist so ein bisschen so wie zwischen einem Gasthaus und einem Wirtshaus.
Okay.
Also Gasthaus ist halt Marketing. Also da ist der Kunde König. Und man versucht es irgendwie natürlich dem Kunden recht zu machen. Und das Wirtshaus ist irgendwie halt eher wie Marke.
Ja, also ist schon klar, ne, wo man hin will.
Da ist der Wirt halt der König und sagt halt, was Sache ist. Also,
Ja, das finde ich gut. Gasthaus gegen Wirtshaus.
Und das Interessante ist ja irgendwie, und vielleicht zeigt sich das dann halt auch so ein bisschen in der Umsetzung oder in der Ausspielung, in dem Unterschied. Man kennt das ja so, im Wirtshaus hat man dann halt auch gerne mal so Speisekarten mit 30 Seiten, wo alles angeboten wird, was irgendwie nachgefragt werden könnte.
Ja.
Also ne, von Schnitzel über Burger bis thailändisch und indisch.
Also im Wirtshaus für mich gibt es da Leberkäse.
Ja. Andersrum, im Gasthaus meine ich irgendwie.
Also da im Gasthaus.
Und im Wirtshaus gibt es im Zweifel halt irgendwie das, was der
jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau.
So rum, sorry. Ja,
okay,
ich mich
nee, ist ja gut.
Na, also so, ich denke immer so an, wer ist der denn nochmal irgendwie in Köln? Kennst du das?
Irgendeine Kölsch-Brauhaus, meinst du?
Ein Kölsch-Brauhaus.
Was ist das?
Ein ehemaliger...
Frühkölsch, meinst du das?
Ein ehemaliger Braumeister von Pevken.
Okay,
Lommerzheim. In Düsseldorf, in Köln-Deutz. Der hat da so ein Restaurant, da gibt's nur Kotelett.
Ja, okay.
Aber so, dafür ist es halt einfach bekannt. Ja. Deswegen gehen die Leute dahin. Ja. Das ist halt wirklich eine Marke. Ja, also er sagt halt, ne, bei uns gibt's das. Das kann ich und dafür bin ich bekannt. Und dafür bin ich die Ikone in Köln. Und da stehen die Leute Schlange, weil sie halt genau das eben möchten. Ja,
genau. Er hat sich einen Namen für gemacht und das ist natürlich auch sinnvoll.
Das ist für mich halt irgendwie Marke. Also und Marketing ist dann schon eher dagegen so ein bisschen, ja, wir gucken halt, dass wir irgendwie den bestmöglichen Product-Market-Fit finden und irgendwie möglichst viele natürlich irgendwie dann auch für uns begeistern.
Cool. Ja, Marketing... Marken aufbauen ist ja so ziemlich das Wichtigste. Was meinst du, was ist die wichtigste Grundlage für die Positionierung, wenn man eine Marke aufgreifen muss? So ein bisschen haben wir es ja schon angeschnitten, aber bring es nochmal auf den Punkt, bitte.
Ich glaube, es spielen immer ganz viele Faktoren miteinander zusammen. Also ich glaube so ein bisschen an so einen Dreiklang. Purpose, Vision, Mission aus der eigenen Sicht. Also ich glaube, grundsätzlich ist bei Marke immer wichtig, dass es irgendwie eine mehr oder weniger Übereinstimmung gibt zwischen der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Mhm. Ja, also wer bin ich selbst? Wo sind meine Stärken? Was kann ich gut? Und wie werde ich von außen wahrgenommen? Also wenn da natürlich zu viel Abweichung ist, dann gibt es ein diffuses Bild.
Ja.
Ja. Also und um irgendwie zu dieser Eigenwahrnehmung oder zu dem eigenen Bild zu kommen, glaube ich, muss man schon gucken, was so die eigene DNA ist. Also ne, was sind denn so die akzeptierten Wahrheiten bei mir im Unternehmen, in meiner Marke? Mhm. Können die auch alle tragen, die hier irgendwie dafür zuständig sind? Am Ende ist es natürlich halt auch immer eine Frage der Menschen. Also ne, das ist ja, wenn ich jetzt nur irgendwie was erfinde und das in einer PowerPoint runterschreibe, aber keiner kann das irgendwie mittragen und irgendwie auch sagen, ja, das ist so. Und wir leben das auch so hier irgendwie mit unseren Werten jeden Tag.
Da muss man natürlich auch erstmal wissen, was die anderen von einem denken. Ne? Muss man fragen im Grunde. Ich habe es mal gemacht. Ich glaube, für mein LinkedIn-Profil damals, hatten wir so einen Berater und der hat gesagt, du musst jetzt mal 10 Leute anschreiben und die mal fragen, was die von dir denken. Ohne, dass du irgendwas anderes dazu sagst. Ja. Was halten die von dir? Was finden die gut? Was geht nicht so gut? Das habe ich dann auch gemacht und ich war total erstaunt, dass mein eigenes Bild von mir selber gar nicht so war, wie das, was die anderen von mir gedacht haben. Ich hätte nie gedacht, dass einer so gut über mich denkt. Ehrlich gesagt, ich habe mich selber viel kleiner gemacht, als ich eigentlich war. Ja. Und das war so überraschend, aber doch so befriedigend natürlich. Und darauf konnte ich dann wirklich ganz anders aufbauen dann. Das war wirklich sehr interessant. Also,
ja, total.
Und das geht natürlich auch für Firmen genauso. Daraus ist ja dann auch das Firmenprofil dann natürlich auch entstanden, klar.
Ja, ne? Klar. Bei dir ist es ja so ein Stück weit irgendwie halt auch, es gehört ja zusammen.
Ja.
Ne? Also du bist ja Mensch und Unternehmen und aber auch da ist natürlich sinnvoll, wenn das kongruent ist, ne? Also und nicht jetzt zu stark voneinander abweicht.
Ja.
Also und ich finde, das ist spannend, dass du das so sagst, weil ich sehe tatsächlich da auch diese Überschneidung, also ob das jetzt eine Unternehmensmarke ist, eine Consumermarke oder wie auch immer, oder halt auch der Mensch als Marke. Also das Grundprinzip ist glaube ich, immer dasselbe. Und
ja, irgendwie sieht man ja auch Unternehmen dann hinterher als Mensch irgendwo, als Partner, als also die verkörpern ja dann auch schon eine gewisse Identität, auch wenn es jetzt eine virtuelle Unternehmensidentität ist, aber trotzdem ist es ja eine.
Ja. Und dann glaube ich, also vielleicht nochmal diese, wir waren ja bei der Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, den Purpose irgendwie zu kennen, was ist mein eigener innerer Antrieb für das, was ich hier mache. Was will ich mal sein oder werden? Ja, also auch da braucht es natürlich schon...
Das ist dann die Vision,
ne, dass man da halt auch einfach eine Vorstellung von hat.
Ja.
Und dann Mission, also oft gibt es da ja auch immer so ein bisschen Begriffs hin und her, was ist denn eigentlich was? Ne? Also für mich ist das Mission-Thema irgendwie relativ klar, das sind halt die strategischen Ableitungen. Also was müssen wir denn jetzt konkret tun, um da hinzukommen? So, ne? Und so, dass auch jeder weiß, was er zu tun hat.
Ja, wer, wie, wohin.
Genau, ja.
Ne? Relativ einfach.
Genau. Und dann aber natürlich auch, für wen. Und wenn wir über die Positionierung dann sprechen, ne? Also wirklich, ich bin ein großer Freund irgendwie halt auch so von, ich nenne es die Empathy Map, ne? Also sich wirklich halt auch dann anzuschauen, irgendwie, was wollen denn eigentlich die Menschen da draußen mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung erreichen und in was für einer Situation.
Mhm.
Ja, also so, ja, wir kennen ja alle diese Positionierungsmatrixen irgendwie, ne, so mit den zwei Achsen. Und ich habe schon auch viele Positionierungen gesehen, die basieren dann halt immer sehr auf so einem Können irgendwie, auf einer Produktebene. Ne, so.
Eigentlich interessiert das keinen Menschen,
sondern
was kann man damit erreichen? Wie du schon gesagt hast, das ist natürlich das, wo es eigentlich hingehen sollte.
Genau.
Ne? Weil ich meine, wen interessiert der Hammer an sich, was der Hammer kann.
Genau, wenn er eigentlich ein Bild aufhängen will. Ne?
Genau, also eben. Und das ist eigentlich das, was der Hammer einfach macht. Mhm. Und wenn man dann das Bild an der Wand sieht, dann hat man natürlich viel mehr Vorstellungskraft. Und wenn das Bild dann noch, was weiß ich, ne, irgendwie was Besonderes ist, dann ist natürlich was ganz anderes, als wenn man nur diesen komischen Hammer zeigt.
Ja. Und das ist so irgendwie, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, also sich bei der Positionierung halt damit intensiv zu beschäftigen und dann da auch ein bisschen tiefer zu gehen. Also wirklich auch Empathie gegenüber seinen Kunden, seinen Abnehmern, Nutzern zu haben und zu entwickeln, um genau halt diese Bedürfnisse, nicht nur den Bedarf, dann auch herauszufinden und danach sich dann auch zu überlegen, wo können wir denn hier einen Punkt machen und wo können wir uns denn hier auch differenzieren dann in dem Wettbewerb, weil es gibt natürlich dann auch für jedes Bedürfnis irgendwie einen Anbieter, ne? Und da findet sich natürlich dann schon halt auch, selbst bei sehr vergleichbaren Produkten, was die Qualität irgendwie oder die Fähigkeiten des Produktes angeht, dann trotzdem irgendwie halt im besten Fall so ein Whitespace, indem man sich dann halt positionieren kann, dann eher irgendwie über die Marke als jetzt nur rein über die Produktfunktionalität.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich überlege gerade mal so ein anfassbares Beispiel. Softdrinks.
Nimm auch uns.
Ja, okay, dann müsste ich jetzt tatsächlich mal irgendwie, ja, ist interessant. Wie würdest du es denn dann irgendwie sehen? Also was ist denn jetzt über das Produkt hinaus und über die Funktionalität tatsächlich vielleicht das Bedürfnis auf so zwei verschiedenen Achsen? Ja,
also wir wollen unsere Kunden dahin führen, dass die mit den Drucksachen praktisch ihre Unternehmensziele erreichen. Mhm. Dass sie nicht einfach nur drucken, weil gedruckt werden muss, sondern dass das wirklich schon auch diesen Purpose dann hat, dass da irgendwas mit passiert. Das ist so unser Ziel. Also und sagen wir mal so von den Produkten her, also wenn wir als Druckerei nicht drucken können, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also drucken müssen, wir können jetzt nicht sagen, hier super Qualität und weiß ja, das muss ja sein. Ja. Sondern es ist dann eher so, was geht noch darüber hinaus über die super Qualität, damit die Druckprodukte noch mehr Eindruck machen, damit es bei den Kunden unserer Kunden halt dementsprechend in Erinnerung bleibt und die dann dazu geführt werden, dann die Produkte unserer Kunden zu kaufen. Also das ist so unser Purpose, den wir da haben. Wir sind so, genau. Und dann haben wir natürlich auch, sagen wir mal so, in letzter Zeit sehr viel mehr gemacht als nur drucken. Wir haben uns sehr viel weitergebildet mit Storytelling. Felix und ich, wir sind beide verkaufspsychologische geprüfte Experten und so weiter, sodass man dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Produkte hat, die die Kunden dann, also Druckprodukte, die die Kunden dann liefern. Und wenn uns dann irgendwas auffällt oder so, dann sagen wir auch schon mal, sollen wir da nochmal drüber gucken. Da kann man bestimmt noch mehr rausholen oder wir empfehlen halt auch dann ein besonderes Papier oder eine besondere Veredelung, damit das eben auch passiert. Okay. Und das ist so, dass also wir sind dabei, uns davon wegzuentwickeln, dass wir eine reine Druckerei sind. Mhm. Weil wir viel mehr können. Aber wir kennen uns halt im Druck gut aus. Und wie oft gibt's das? Bei dir gibt's das auch. Du hast auch so angefangen. Also da sind wir uns sehr ähnlich, denke ich mal, von der Ausrichtung auch her. Und auch dieses Umsetzen, da sind wir stark, weil wir in die Druckerei gewachsen sind, aber eben auch dieses Strategische dann mit einbeziehen. Das ist genau das im Grunde nur auf einer anderen Ebene. Also du bist mehr jetzt nicht mehr in der Umsetzung vom Druck und wir entwickeln uns gerade dahin, nicht nur die Umsetzung zu machen. Also das ist gerade Parallelen, finde ich.
Ja, und das ist halt, weißt du, du hast gerade so ein paar Sachen eben genau genannt, die ich jetzt in so einer Positionierungskreuz dann halt zum Beispiel tatsächlich auch aufführen würde, um das zu erarbeiten. Also ein Punkt, den du gerade gemacht hast, der war zum Beispiel Risikovermeidung. Mhm. Ja, wo du jetzt ja auch erst denkst, das ist halt, da muss man ja erstmal hinkommen. Das sind halt ein paar Schritte, um dann dahin zu kommen zu dem wahren Bedürfnis, dass Leute halt irgendwie dann euch zum Beispiel wählen im Gegensatz zu einem Wettbewerber, weil sie sagen, da fühle ich mich einfach sicherer, da gehe ich kein Risiko ein. Andere sind vielleicht schneller oder sie sind vielleicht günstiger oder wie auch immer, aber mein größtes Thema ist eigentlich, es darf halt nichts schieflaufen, weil wir haben tighte Timings. Wenn das in die Hose geht, dann hängt da so viel dran. Ja, also wäre zum Beispiel sowas wie Risikovermeidung so ein Faktor, ne?
Richtig.
Wo man dann sagen kann, okay, wer bewegt sich denn noch in diesem Feld? Oder bei wem ist das sonst halt eher so zweitrangig?
Mhm. Ja, das ist also bei uns auch sehr, diese Risikovermeidung fängt natürlich nicht erst beim Druckprodukt an, sondern die fängt schon viel früher an.
Ja, genau. Ja.
Und dadurch, dass wir halt sehr noch wirklich auf Beratung auch setzen und unsere Kunden gerne streicheln und sagen, pass mal auf, wir nehmen dich an die Hand, wir führen dich da durch. Das ist was eine ganz andere Ausrichtung als jetzt, was Konkurrenten machen, Online-Druckereien. Da lädst du deine Daten hoch und dann kriegst du das, was es gibt.
Ja.
Aber wir prüfen die Daten, wir sprechen darüber, wir machen und tun. Das ist schon eine ganz andere Positionierung, als eine Online-Druckerei hat. Also völlig klar.
Ja.
Ja. Und da hast du recht. Und da gehört dieses Risiko, also unsere Kunden wissen, wir versprechen nie was, was wir nicht halten können. Und wenn die sagen, wir brauchen das am Donnerstag, dann sagen wir entweder schaffen wir oder nein, schaffen wir nicht. Wir schaffen es am Freitag oder wir versuchen es am Donnerstag, aber Freitag garantieren wir dir. Und dann ist das in Ordnung, dann weiß man, woran man ist. Aber wir würden nie irgendwas sagen, ja, wir schaffen das aber und dann schaffen wir es nicht. Ist noch nie passiert. Also toi, toi, toi. Ja. Ich meine immer, ne, wenn jetzt der Laden abbrennt, dann ist es so. Aber ansonsten.
Ja. Aber dann kann man ja eben genau das halt auch gegenüberstellen und sagen, guck mal, jetzt gibt es dann vielleicht andere, die sagen, wir machen alles möglich, Da in dem Bereich tummelt man sich dann halt nicht.
Nee, weil alles möglich machen kann man einfach nicht.
Genau.
Ne? Also das funktioniert nicht, denke ich auch.
Absolut, ja.
Genau. Ja, also unsere Positionierung haben wir jetzt schon ziemlich klar besprochen. Was passiert denn in so einem Unternehmen, wenn die Positionierung wirklich klar ist? Was macht das mit dem Unternehmen selber?
Ich glaube, das kann unheimlich viel Energie freisetzen für das ganze Unternehmen. Und für alle, die da dran beteiligt sind. Also das...
Also vor allen Dingen, wenn es klar kommuniziert wird, auch intern, ne? Das ist ja das Wichtige.
Ja, absolut. Und da sind wir wieder bei dem, wo ich eingangs war, ne? Dass ich halt glaube, Marke ist eben mehr als nur nach außen und mehr als nur Marketing oder Kommunikation, sondern es ist halt ein Teil des Unternehmens, des Selbstverständnisses des Unternehmens, also... Ich glaube da fest dran, dass Marke wirklich auch ein Steuerungsinstrument ist irgendwie für das Unternehmen nach innen, an dem sich irgendwie alle orientieren können. Und wenn das sauber und klar positioniert ist und es gibt da irgendwie ein sauberes, wofür wir das machen und was wir werden wollen, und dann kann das schon viel Energie freisetzen und die Leute wirklich irgendwie auch über sich hinaus wachsen lassen, weil sie da was haben. Ich nenne es immer irgendwie gerne das große Ding.
Okay.
Also ja, eigentlich nur zwei Fragen. Also so, ne, was ist das große Ding? Und wenn man das irgendwie einmal definiert hat, dann die zweite Frage, wie machen wir es real? Und zwar einmal so ausdrucksstark und nach außen. Ja, also alles, was irgendwie sichtbar wird, was erlebbar wird, was erfahrbar wird. Und aber natürlich auch operativ und nach innen. Also ne, was heißt das denn irgendwie für die internen Strukturen? Was heißt das für die Talente? Was heißt das für Weiterbildung? Also das sind ja alles Dinge, die durch die Marke auch beeinflusst werden können im besten Fall.
Ja,
wenn man sie eben nicht nur als ein Marketinginstrument betrachtet, sondern wirklich als ein Instrument zur Unternehmensführung.
Mhm.
Und deswegen finde ich das halt auch, dass eine Marke natürlich auch weit oben in einer Firma, in der Führung irgendwie eines Unternehmens natürlich auch verankert sein muss und angesiedelt sein muss und nicht irgendwie was so, ja, das ist dann so eine Abteilung, die kümmern sich hier irgendwie um Marke.
Ja, das stimmt. Wobei das schon meiner Meinung nach auch wirklich von allen dann getragen werden muss.
Ja,
sonst,
natürlich.
Na, sonst klappt es nicht.
Ja, nee, das ist dann schon, aber das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn es eben klar ist und scharf ist und nicht nur theoretisch. Und natürlich auch verschwurbelt manchmal, dann, wenn es keiner versteht, kann auch keiner mitmachen. Ne?
Ja.
Also, gibt natürlich, deswegen, also so, ich glaube, es ist schon immer wichtig, irgendwie so den Kern des Kerns herauszuarbeiten. Also, was ist das eine, das meine ich auch so ein bisschen mit das große Ding. Also, was ist das eine große Ding, wofür wir als Marke stehen und wofür man uns vielleicht auch noch nicht am Anfang, aber im Laufe der Zeit dann auch akzeptieren kann und am Ende vertrauen kann und etwas, womit wir dann auch im besten Fall vielleicht sogar alleine irgendwo stehen.
Ja.
Und das macht schon Sinn, das herauszufinden.
Ja, welche Rolle spielen denn Agenturen bei der Positionierung und Markenentwicklung heute? Wir können auch schon mal so ein bisschen was passiert jetzt mit dem neuen Trend KI dabei.
Ja, ja, das eine hängt natürlich mit dem anderen schon zusammen. Also ich glaube, Agenturen spielen immer eine große Rolle, auch nach wie vor noch. Aber man sieht natürlich schon auch, dass so im Zuge der auch natürlich Kosteneinsparungen, vielleicht ein bisschen Umdenken, was externe Dienstleister angeht, auch so in den letzten Jahren, natürlich viele Unternehmen auch für sich entdecken, dass sie zumindest mal den strategischen Teil natürlich eigentlich auch bei sich selbst machen können. Mhm. Also sicherlich braucht es immer oder es ist immer gut, wenn man einen Blick von außen hat, damit man nicht zu sehr so in seinem eigenen...
Haben wir ja eben schon mal gesagt, ne? Also man Kosmos muss halt wissen, was bewegt, die anderen von einem denken und der Blick von außen.
Und vielleicht auch jemanden, der halt auch irgendwie mal ein paar aufrichtige Fragen stellt oder irgendwie auch mal ein paar Sachen, die vielleicht
wehtun,
irgendwie auch benennt.
Ne? Ja, ja, also ist ja auch so gut. Also man kann sich ja nur entwickeln durch Kritik. Also wenn man immer nur gesagt bekommt, alles toll, alles toll, alles toll, entwickelt man sich nicht weiter.
Aber ich glaube natürlich schon irgendwie, also jetzt so strategische Arbeit auch an der Marke und so, das lässt sich natürlich grundsätzlich, ich meine, in Unternehmen arbeiten ja auch schlaue Menschen und die sind ja, wenn sie sich die Zeit nehmen, dann können sie das natürlich auch machen. Jetzt gibt es diesen Bereich natürlich in vielen Unternehmen halt einfach auch nicht. Also in kleineren Unternehmen ist es natürlich nicht so ausgeprägt. Und dann geht es natürlich einfach auch dann darum, was passiert in der Umsetzung. Und das ist, glaube ich, was halt nach wie vor immer noch bei Agenturen die Kompetenz liegt irgendwie und auch die Expertise. Aber das ändert sich natürlich schon gerade irgendwie halt durch KI oder...
Also ich arbeite sehr gerne... strategisch auch, das ist auch okay, aber die Umsetzung, ich habe dann schon gerne, wenn einer da ist, der mir schon mal auf die Füße tritt und sagt, jetzt bis dann und dann muss das aber fertig sein und das kann eigentlich nur ein Externer leisten. Du findest selber immer 100.000 Sachen, die eigentlich wichtiger sind. Ja. Und wenn dann, deswegen bin ich auch gerne immer bereit dafür zu zahlen, dass mir einer auf die Füße tritt, weil das ja schon sinnvoll ist. Ne? Ja. Also das ist eher so dieser Anstoß und dann ist mir das Geld auch zu schade, wenn ich das dann verstreichen lasse, wenn ich jetzt 6 Monate irgendwie so ein Coaching oder eine Agentur einschalte. Und dann habe ich halt diesen Zeitraum. Ich kann das total gut nachvollziehen. Gerade das Strategische, okay, das könnte ich mir vielleicht noch mit KI irgendwie raussuchen, aber dann die Umsetzung.
Ja, diese Gewerke sind natürlich in den meisten Unternehmen ja auch überhaupt nicht vorhanden. Also, das, was ihr tut, das, was eine Agentur vielleicht oder eine Kreativagentur vielleicht auch noch irgendwie tut, das ist ja jetzt nicht in jedem Unternehmen Teil des Unternehmens. Ja, also die haben ja andere Dinge dann auch irgendwie.
Ja, ja, also man muss halt dann unterscheiden. Wenn man sich allerdings nur ums Tagesgeschäft kümmert, dann entwickelt man sich auch nicht wirklich weiter. Also das haben wir erkannt und haben darauf hingearbeitet, dass man doch schon wirklich auch viel am Unternehmen arbeiten muss, als eigentlich nur im Unternehmen. Ne?
Aber jetzt ist die Verlockung natürlich so ein bisschen da auch, zu sagen, ja komm, jetzt machen wir auch den Umsetzungsteil intern oder in-house.
Ja.
Weil es natürlich geht, ne? Also es ist so, oder vermeintlich geht, ne? So, also solche Sachen, für die es halt früher tatsächlich natürlich einfach die Spezialisten, ich glaube, es braucht die immer noch die Spezialisten, also ob es jetzt irgendwie in der Visualität ist, also im Design oder im Text, im Geschichten erzählen. Aber so die Verlockung ist natürlich da, jetzt zu sagen, ja komm, das können wir doch irgendwie selbst schnell machen, irgendwie so ein paar Visuals.
Also kennen wir, ne? Kann das doch. Also
dann wird das halt von irgendjemandem übernommen.
Ich mache einen Prompt in was weiß ich, in, wie heißt er jetzt noch, Claude.
Ja, genau.
Und der ist dann direkt verbunden und macht mir dann die irgendwann sieht alles gleich aus, oder?
Ja, das ist dann halt genau das, was dann eben passiert. Also ich nenne es selbst immer irgendwie, oder das ist ein bisschen auch meine Befürchtung so, dass die Irrelevanz halt einfach skaliert.
Ja.
Ja, dass diese Beschleunigung, die wir da gerade irgendwie natürlich auch sehen, wenn die ohne Sinn passiert, dann führt die halt ins Nichts.
Ja.
Und wir sehen das ja schon irgendwie, dass natürlich gerade halt auch die Medien und unsere Social-Media-Kanäle überflutet werden von
KI-Post, die alle die gleiche Struktur haben und die alle das gleiche.
Genau, denke, nicht mehr unterscheidbaren, nicht differenzierbaren Slope. Mhm. Ja, und das ist natürlich immer so aus Performance-Gesichtspunkten, kann man noch sagen, okay, möglicherweise tut das noch was irgendwie. Also Frequenz und einfach...
Fleißarbeit.
Ja, ja. Ne? Immer da sein, immer irgendwie, aber wenn dahinter halt kein Sinn steht und das am Ende natürlich generisch ist und alles gleich aussieht, dann ist es eigentlich rausgeschmissenes Geld. Also könnte man das besser woanders investieren.
Ja, ich denke auch. Also ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass dieses Kreative, ich meine, KI beruht auf Erfahrung. Na, klar, also das lernt immer dazu, aber diese persönlichen Impulse, die passieren einfach nicht. Ja. Und KI kann ja auch nur zurückgucken und nicht nach vorne schauen. Nee. Und was soll sich da Neues entwickeln?
Also es wird nie die Zukunft neu erfinden und wirkliche Kreativität gibt es zumindest im Moment auch noch nicht. Also insofern ist es eigentlich immer sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner, der dann am Ende dabei rauskommt. Und man sieht das ja auch. Also es ist schon, finde ich, wird auch anstrengend. Also dann ist es natürlich halt wirklich auch immer so ein bisschen die Frage des eigenen Unternehmens wieder. Da sind wir auch wieder beim Purpose. Also ich glaube, es sollte ja irgendwie schon bei einem Purpose grundsätzlich immer darum gehen, dass man die Welt in irgendeiner Weise besser macht. Also man muss sie nicht immer retten. Das ist auch Quatsch.
Ja, man kann es auch nur bunter machen.
Man kann
sie
vielleicht auch nur bunter machen oder interessanter. Oder, aber was natürlich schon halt jetzt auch passiert, finde ich, und sieht man, das passiert ja nicht unbedingt mit KI, sondern es wird ja zu einem, also da entsteht keine neue Energie, sondern es ist ein Energieräuber. Mm. Ja, und wir sehen das ja auch interessanterweise bei so neuen Studien, die es jetzt halt auch gibt, seit das sich einigermaßen etabliert hat. Ne? Also so diese Idee der Produktivitätssteigerung, also man streitet sich da ja auch noch ein bisschen drüber, ob das wirklich so ist. Also ne, wir machen halt immer mehr in immer weniger Zeit. Ob das jetzt am Ende aber wirklich die Produktivität steigert, ist die Frage. Oder ob es die Leute eigentlich nicht zusätzlich belastet mit Sachen, die sie vorher überhaupt nie gemacht hätten.
Ja.
Ne? Also, ich habe jetzt auch nur so ein paar Untersuchungen und Studien gesehen, die ja jetzt schon davon sprechen, dass da halt, dass von Produktivitätssteigerung oder auch von Kostenersparnis eigentlich keine Rede sein kann. Also alle investieren in KI, aber am Ende belastet es die Leute irgendwie ja sogar zusätzlich.
Ja.
Also,
ich denke, man kann alles mit KI irgendwie erarbeiten, aber wie wir schon vorhin hatten, wir dann die Umsetzung.
Genau.
Ist ja dann auch noch die Sache.
Ja,
ne? Und ich glaube, das ist auch heutzutage so das Alleinstellungsmerkmal, was man sich erarbeiten kann, dass man bei der Umsetzung hilft.
Ja.
Weil das ist wirklich.
Ja, genau. Ja. Aber das ist natürlich halt auch schon noch ein bisschen begrenzt. Also wenn ich jetzt in euer Business gucke, ne, ja, also die KI wird halt nicht an der Maschine stehen und
aber die KI hilft uns schon, Workflows zu entwickeln. Also wir haben da, ne, also das ist schon toll.
Ja,
die Workflows sind dann einfacher und weniger fehleranfällig. Das ist, also wir nutzen KI auch wirklich ständig, aber trotzdem heißt das nicht, dass wir sie nur nutzen und dass wir uns auch dass wir gar keine Gedanken mehr daran verschwenden, macht die KI das eigentlich richtig? Denn das ist ja das Wichtige, die lügen ja auch. Ne? Also wenn sie was nicht wissen, dann erfinden sie was.
Das
ist echt schon krass. Daher ist es schon sinnvoll, sich das dann nochmal mit Sinn und Verstand anzugucken. Ja. Was hat die KI da jetzt erarbeitet? Klappt das auch wirklich? Ne?
Und ich finde es jetzt auch, was du sagst, das ist ja total, also was am Ende ist der wichtigste Faktor immer der Mensch. Also das, glaube ich, wird so bleiben. Also der die KI bedient, ohne den wird es natürlich nicht funktionieren.
Ja.
Auch wenn manche da irgendwie von anderen Szenarien träumen, aber die möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Und jetzt in eurem Fall, wenn du sagst, ne, also einen Workflow zu verbessern, ja, das funktioniert. Wenn da jemand die KI bedient und trainiert, der ja dann auch den Workflow aber kennt und auch weiß, wie er denn bisher funktioniert hat, um ihn dann zu optimieren.
Nur wie du fütterst, das bekommst du raus. Genau, und da sagst du schon, und das Füttern wird immer der Mensch irgendwie machen. Und dann ist es schon das Ergebnis sehr stark davon abhängig, was gefüttert wird.
Genau.
Ja. Ja,
also es ist so eine Shit in, Shit out. Also ich muss natürlich schon irgendwie die richtigen Fragen stellen und den richtigen Input und den richtigen Prompt geben, irgendwie, um dann.
Und bohrt die KI wirklich so nach, wie du es machen würdest? Weißt du, wenn du die. Vielleicht kannst du sogar rausfinden, die und die Fragen, aber wird dann an der richtigen Stelle weitergebohrt, weil man ja selber dann doch nicht der Experte ist.
Genau.
Also braucht man ja den Experten, der einem dann hilft, nochmal weiterzukommen.
Sie wägt einen in so einer gewissen Schlauheit, die aber halt auch nur vermeintlich ist. Und, Und du sprichst gerade noch was anderes, Spannendes an. Und das meine ich mit diesem Thema der Produktivitätssteigerung oder der Effizienzsteigerung. Die KI fragt halt auch immer nach und sie macht halt aus einer ursprünglich einfachen Aufgabe am Ende halt eine Wissenschaft, weil sie auch kein Ende findet.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen so, ach, und dann könnte man, soll ich noch das und wollen wir nicht noch das und könntest du nicht noch das irgendwie?
Und dann hältst du dich da auf.
Und das ist genau das, was ich meine, dass dadurch natürlich eigentlich ja statt einer Effizienzsteigerung entsteht halt mehr Arbeit, die es ohne die KI gar nicht geben würde, mit der sich Menschen dann aber irgendwie beschäftigen und meinen, sie hätten jetzt, wer weiß was, vollbracht.
Ja.
Und dann ist der Tag rum und du hast unheimlich viel produziert.
Ja.
Aber die Frage ist, wofür? Und
hast du überhaupt deinen gesunden Menschenverstand dem Kopf, ne? Auf dem Schirm? Weil du vergisst es ja dann. Dann wirst du schon angeregt und angeregt und angeregt. Und irgendwann vollkommen richtig. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Also mir ist es auch schon passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das ist ja dann auch
wenn
spannend,
ich da also, irgendwas ne, ja, mache. Also, und total krass. Ja, das ist völlig richtig. Ja, was meinst du denn?
Das ist immer eine Frage, wann man das einsetzt. Ne?
Ja.
Also jetzt so irgendwie in meiner strategischen Arbeit, ich mag das am Anfang, wenn ich in ein Projekt einsteige, dann mag ich das halt auch. Ich nenne das immer so den ersten Jam. Erstmal zu gucken, so, ja, was könnte denn irgendwie relevant sein? Also ne, so Suchfelder. Also so ein bisschen ne, ohne Landkarte umherziehen und mal schauen, was einem so links und rechts des Weges begegnet.
Ja.
An Nuggets, an interessanten Dingen. Aber das muss man natürlich dann halt auch irgendwann aufhören und ne, sagen so, okay, jetzt...
Ja, sonst kannst du dich daran...
Ja.
Ne? Ja.
Das ist schon was die KI sehr gerne macht, ne? Dass sie einen quasi halt irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen bringt und dann auch nie damit aufhört, weil sie ja selbst gar nicht definieren kann, wo das Ende ist. Weil wenn ich diesen Input nicht gegeben habe, dann wird ihn mir die KI nicht liefern. Sie macht halt am Ende unendlich weiter. Also solange die Tokens reichen und...
genau. Ja, völlig richtig.
Ja, ne? Und jetzt habe ich gerade vor kurzem noch irgendwie was Spannendes gesehen oder gelesen, was jetzt so ein bisschen auch zutage kommt, ist, am Ende hängen hinter diesen KI-Modellen natürlich Unternehmen, die auch wirtschaftlich handeln und das Ganze natürlich auch monetarisieren. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Also auch dieser Punkt, das ist ja günstiger und das ist ja... Ne, weniger kostet als jetzt die menschliche Arbeit, ich sag mal irgendwie in dem Beispiel Agenturen, das stellt sich durchaus gerade halt auch in Frage, weil wir wissen ja gar nicht, wohin diese Preisentwicklung geht. Also man könnte fast sagen, wir sind natürlich alle gerade so ein bisschen angefixt von den Möglichkeiten, die uns ChatGPT oder Claude so bieten, selbst mit irgendeinem Basic-Account.
Ja.
So, aber wer weiß denn, wann die Preise dafür dann auch entsprechend erhöht werden? Und das ist teilweise jetzt schon so, also dass man schon sieht, dass halt wirklich auch in größerer Nutzung auf einmal jetzt die Preise für diese Nutzung, die Kosten, die man mit menschlichen Fähigkeiten hätte, schon übersteigen.
Ja.
Also damit fällt natürlich dieses Versprechen...
Alles ist billiger.
Auf dem jetzt alle gesetzt haben, so, ah, das ist halt günstiger, als wenn ich da jetzt einen Mensch hinsetze.
Ja.
Ist die Frage, wie lange das hält. Aber wir sind schon so ein bisschen angefixt jetzt von dem System. Und dann ist natürlich irgendwann auch schwierig, da wieder rauszukommen.
Völlig.
Vor allem, wenn man irgendwann natürlich schon angefangen hat, seine ganzen Leute vor die Tür zu setzen. Weil man gesagt hat, wir ersetzen das jetzt alles.
Ja.
Ne? Wir konnten 5000 Leute irgendwie raussetzen, weil wir das jetzt durch KI ersetzt haben. Ist ja viel günstiger. Und dann kommt halt OpenAI oder irgendjemand und sagt so ab heute kostet der Token aber das Zehnfache.
Genau.
Weil könnte wir können ja die Preise definieren.
Ja.
Also
es
hält uns ja keiner auf.
Ja, könnte passieren. Ja. Ja, wo siehst du denn die KI und im Agenturbereich in 5 Jahren?
Aber wenn ich das wüsste, dann...
Dann wärst du gut, ne?
Ja, das wäre super.
Ja, nee, müssen wir mal die KI fragen.
Ich bin kein Prophet. Lustigerweise könnte man das tatsächlich machen. Also ich habe meinen eigenen Future Beliefs Agenten mir trainiert.
Okay.
Den ich dafür nutze, um wenn ich genau an der Stelle stehe, ne, wo ich am Anfang mal gesagt habe, weißt du, so auf der einen Seite die eigene DNA zu identifizieren, aber dann im zweiten Schritt natürlich auch mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, so, wo sehen wir uns denn eigentlich in der Zukunft? Was sind denn da für Herausforderungen und wie sieht denn die Welt eigentlich aus? Oder wann ist die Zukunft für uns eigentlich relevant? Ich habe mir sowas tatsächlich trainiert.
Und was sagt er? Dein Assistent?
Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert.
Also okay, du bist noch dabei.
Aber
okay.
Das könnten wir vielleicht im Nachgang tatsächlich auch nochmal machen. Also,
fände ich auch super interessant.
Es funktioniert überraschend gut. Also natürlich sind die Antworten, wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, sie kann niemals auch wirklich in die Zukunft gucken, aber sie gibt, Trends. So wie ich es irgendwie gemacht habe, anhand eigentlich von vier sehr simplen Fragen, was ist die Branche, was ist die Kategorie, was soll die Betrachtungsebene sein? Mhm. Ja, also kann ja menschlich sein, kann gesellschaftlich sein, kann politisch sein, kann aus dem Markt herauskommen. Ja, man kann auch Dinge kombinieren, wenn man sagt, da gibt es Spannungsfelder, die interessant sein könnten. Was ist der Zeitraum, ne, wie du jetzt gesagt hast, 5 Jahre zum Beispiel. Und dann ist halt irgendwie die vierte, ist eigentlich die Entscheidung, ist ein bisschen wie die Forschungsfrage. Ne? Also zu überlegen, wann ist diese Zukunft für uns relevant? Ne? Also wann bedeutet eigentlich Nichthandeln einen Nachteil? So, und dann fängt die Maschine an zu arbeiten. Bevor diese Fragen nicht geklärt sind, macht sie auch nichts, habe ich extra darauf Acht gegeben, damit sie da nicht anfängt, irgendwie halt sich irgendwas auszudenken.
Ja.
Und dann kommt man irgendwie zumindest mal auf interessante Suchfelder. Also die, wo ich jetzt sage, so in der klassischen Recherchearbeit, so im strategischen Prozess, würde man natürlich wirklich viel länger dafür brauchen. Und man würde vielleicht auch Dinge übersehen, auch einfach schon aus so einem persönlichen Bias heraus, weil man sagt, oh, da kenne ich mich nicht mit aus.
Ist nicht, und man ist ja auch nicht unvoreingenommen. Bin ich
ja, genau. Also so, ne? Und aber ich habe es mit ein paar Unternehmen auch mal quasi getestet, so ein bisschen Anti-Bullshit-Test, um einfach für mich rauszufinden, sind diese Future Beliefs, machen die tatsächlich für deine Kategorie, für deine Branche zumindest mal Sinn oder ist das irgendwie halluziniertes Zeugs? Weißt du, weil das sind, also ich habe mich dann auch wirklich bewusst mal in so Bereiche hervorgewagt, wo ich jetzt selber einfach sagen muss, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, habe ich keine Expertise, bin ich überhaupt kein Fachmann. Und dann habe ich aber die Leute gefragt, die sich damit auskennen. Sie sagten mir zumindest, naja, natürlich ist das eine oder andere vielleicht ein bisschen banal oder es ist dann vielleicht jetzt auch auf heutigen Erkenntnissen, aber es sind durchaus auch Punkte, wo man schon sagt, da sollte man mal drüber nachdenken. Also das ist schon relevant. Ne? Und also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die KI die Zukunft vorhersehen kann, aber sie kann einem halt helfen, die richtigen Suchfelder auf so einer Karte vielleicht mal zu markieren, auf der Zukunftskarte zu markieren, damit man dann da intensiver suchen kann.
Guten Ansatz.
Und dann halt auch nichts verpasst.
Ja.
Weißt du, wo man ja sagt, so, nur weil ich da jetzt vielleicht heute keine Ahnung von habe, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Genau.
Also so, da hilft das. Das finde ich schon, macht auch Spaß. Also.
Hast du noch irgendwas, was du im Zusammenhang mit Positionierung, Markenbildung und KI oder so unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Ich meine, da war ja schon sehr viel Input, aber man sagt vielleicht so eine kurze Zusammenfassung.
Ja, also aus meiner Arbeit mit Human Unlimited gibt es immer diese schöne Formel für Marken, die eigentlich universell gilt. Es geht um Können, das muss da sein, die Qualität, Produktebene, auf einer Unternehmensebene. Aber dann kommt der Charakter dazu, den gilt es halt auch herauszuarbeiten, damit man sich nicht nur auf dieser einen Ebene unterscheidet und dann dranbleiben, ne? Kontinuität. Okay. Also am besten nicht ständig ändern. Das ist, glaube ich, auch was halt sehr verbreitet ist, sowohl in Unternehmen als auch in Agenturen. Ne? Dann kommt irgendwie jemand Neues und meint, ich müsste jetzt einfach mal wieder was anderes machen, nur um eine Duftmarke zu setzen. Ja. Und dann wird dadurch vielleicht irgendwie wertvolle Arbeit, die vorher passiert ist, zunichte gemacht, ohne Grund und ohne Not.
Ja.
Also Marke hat dann wirklich auch was mit Kontinuität zu tun und mit dranbleiben.
Ja.
Ja, und die Leute haben genug zu tun jeden Tag. Also wir werden überschwemmt jeden Tag von irgendwelchen Botschaften, von irgendwelchen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen sollen oder müssen.
Ja.
Da muss man es ihnen nicht noch unnötig schwer machen.
Hast du recht.
Ja.
Ja, okay, also dranbleiben. Genau.
Ja.
Ja, und, ich,
ja.
Danke dir sehr für diese wertvollen Einblicke. Das war wirklich, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich denke, der erste Podcast hat auch gar nicht wehgetan.
Nein, hat er nicht.
Du hast das so perfekt gemacht. Ja, also vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Also wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein, abonniert den Podcast. Ja. Wir freuen uns über jeden Kommentar und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.